Mit zusammen fast 50 Jahren Coaching- und Therapieerfahrung haben wir mal überlegt, was sind denn die Gefahren, die Fehler, die du auf jeden Fall vermeiden solltest in dem Coaching. Die haben wir zusammengefasst und stellen wir dir in dieser Folge vor.
Aktiv zugehört. Insights aus Coaching und Therapie. Der Podcast mit Frauke Niehus und Timo Schlage.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Aktiv zugehört. Wir haben heute das Thema Stolperfallen und haben gedacht, also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe am meisten aus meinen Fehlern gelernt und wir haben ein paar Fehler für euch zusammengetragen, wo wir auf die Nase geflogen sind, in der Hoffnung, dass ihr es dann nicht auch nochmal machen müsst. Timo, magst du anfangen? Was war deine größte Stolperfalle?
Ja, das ist lustig, weil ich ganz oft in den Pausen auch mal gefragt werde. Ich bin eher so ein Typ, der eher auf die Fokus aus positive Muster des Gelingens abzielt, aber das scheint auch ein großes Thema zu sein, zumindest bei den Teilnehmern unserer Ausbildung. Ja, ich habe mir, also ich glaube, einer meiner größten Patzer ist mir mal zu Beginn meiner Laufzeit oder meiner Coaching-Zeit im Business Coaching passiert. Ich wusste immer wichtig vorher die Auftragsklärung. Und da ging es um eine Führungskraft, die gecoacht werden sollte, die wohl selber ziemlich selbstbewusst war. Und ja, aber keiner traute, das zu sagen, dass sie nicht wirklich gut ist. Und der Geschäftsführer wollte es dann irgendwie nicht sagen, weil er die Person damals promotet hat. Er hat es dann quasi Personal gegeben, aber Personal stand hierarchisch unter ihr, konnte sie auch nicht sagen. Und hatten uns verabredet, dass an dem Tag des Coachings wir bitte vorher noch ein Gespräch machen mit Geschäftsführung, Personal, Klient und mir. Und weil es halt wirklich 5:45 stand um die Person, aber die Person halt sich komplett mega positiv als bester Mitarbeiter sah. Und an diesem besagten Tag war dann der Geschäftsführer krank. Und rückblickend hätte ich sagen sollen, jo, dann fällt es eben aus, weil ich als Externer kann einer mega selbstbewussten Führungskraft ja nicht sagen, dass sie eigentlich kurz vor der Kündigung steht. Die Personalerin traute sich ja auch nicht und war auch nicht ihr Job. Aber dachte ich, hey, jetzt bin ich schon da, alle angereist, hohen Tagessatz, dann mach halt. Mhm. Und ich sehe dein Grinsen schon, Frauke, was die anderen nur ahnen können. Ja, und dann konnte ich mir eine halbe Stunde Lobeshymne der Person auf sich selber anhören. Also Stromberg wäre nichts dagegen gewesen. Und natürlich ist es schön, wenn dann die Erkenntnis kommt, und was könnten sie besser machen? Ach ja, vielleicht könnte ich ein bisschen reflektierter sein, vielleicht dies oder das. Ja, am besten mich klonen, aber geht ja auch nicht. Also kann ich jetzt nur mein Bestes tun. Und also es kam, war es aber kein Coaching-Anliegen aus der Person rauszulocken. Und da es halt die Auftrags-, das Vorgespräch nicht gab, war es eben auch nicht meine Rolle zu sagen, jo, schön, dass Sie sich gut finden. Das sehen Ihre Mitarbeiter und Ihre Vorgesetzten leider anders. Also es war dann ein nettes Gespräch, aber halt null zielführend. Und das habe ich mir geschworen, auch wenn ich dafür nach Tokio fliege, wenn es vorher keine Auftragsklärung gibt, dann fliege ich wieder zurück oder warte, bis der Geschäftsführer zurück und wach ist oder und fit ist. Aber das geht halt nicht. Das war so mein wirklich hartes Learning aus dem kein Coaching ohne Auftrag. Denn vielleicht, wenn ich das mal kurz abholen darf, wäre auch nochmal eine eigene Folge Auftragsklärung im Business Coaching. Wenn ihr einen Privatklienten habt, der sagt, oh, ich habe einen Stress mit meiner Partnerin oder mit dem Nachbarn oder will eine Entscheidung treffen, ein Ziel erreichen, Verhalten ändern, habe ich eine Motivation. Und wenn eine Führungskraft zum HR geht und sagt, hey, ich bin jung in der Rolle oder ich habe ein neues Team oder ich habe Schwierigkeiten mit meinem Stellvertreter, irgendetwas, habe ich auch einen Auftrag. Mhm. Wenn es eine Mitarbeiterzufriedenheitsanalyse gibt und alle Führungskräfte kriegen die und die letzten 10%, 20% merken, dass sie zu den letzten 10% gekommen, das ist zwar nicht deren Motivation, aber sie können die Motivation nachvollziehen, warum es ein Coaching gibt. Aber wenn jemand, der denkt, oh super, ich als absolute High-Performing-Spitzenkraft kriege jetzt als Ritterschlag noch ein Coaching, dann ist das halt extrem schwierig. Insofern kein Coaching ohne Auftrag und kein Business-Coaching ohne ganz klares Vorgespräch und Auftrag vom Kunden.
Mhm. Also in der Therapie.
Ich will wissen, was in deinem Wissen da drin steht.
Also ich sag mal eine Sache dazu. In der Therapie haben wir das auch manchmal, wenn es so aussieht, als ob die Leute eine Eigenmotivation haben. Es sind aber eigentlich geschickte Klienten. Die kommen nur, weil die Frau gesagt hat, wenn du nicht, dann trenne ich mich oder sowas. Also ist es wirklich eine Eigenmotivation oder nicht? Da hatten wir auch nochmal sowas, ein bisschen vielleicht parallel. Ich erinnere mich an einen Auftrag, da war ich auch im Coaching und da war es so, ich habe ein Konfliktmanagement gemacht unter drei Kollegen Und die Führungsebene, die war sehr konfliktvermeidend. Und das heißt, immer wenn wir was erarbeitet haben, konnten die Leute zu meinem eigentlichen Auftraggeber, der mir gesagt hat, ich möchte, dass du den Konflikt löst oder dass du mit den Leuten gemeinsam sie befähigst, den Konflikt zu lösen. Und es wurde dann immer, wenn wir was erarbeitet haben, mussten die nur noch hingehen und es wurde von hinten wieder torpediert. Also das heißt, alles, was ich erarbeitet habe, zerfloss wieder, weil es überhaupt keinen Bestand hatte, wenn nicht die Ebene dahinter mir den Rücken stärkt und hinter mir steht und auch das, was ich mit den Leuten erarbeite, stützt und fortführt. Und das habe ich dann wirklich bitter gelernt, dass ich zunächst erstmal mit dem Auftraggeber in solchen Fällen abklären muss, wie weit kann ich gehen, wann stehen sie hinter mir, wann würde ich torpediert werden, was machen sie sozusagen mit und wo kann ich mich auf sie verlassen. Und das hatte ich vergessen und das war wirklich ein Coaching, das ehrlich gesagt hätte man es so auch in die Tonne kloppen können.
Aber das, was du gerade beschrieben hast, gilt auf alle PEOE-Maßnahmen in Organisationen.
Ja.
Natürlich kann man sagen, als Berater, schön, ich habe einen Auftrag und streiche meine Tagessätze ein. Aber es bringt halt nichts, wenn ganz oben nicht mitmacht. Und da bin ich mittlerweile auch an einem Punkt, wo ich sage, wenn da nicht der Backup ist, dann lasse ich es zwar dafür. Klar, verdiene ich trotzdem Geld, aber da ist mir die Zeit für zu schade. Das bringt halt überhaupt nichts. Es gibt jetzt alle Stichworte, der Fisch stinkt vom Kopf her und muss ja nicht immer stinken sein. Kann ja auch eine neue Vision sein, die auch vom Kopf her kommt. Ich will jetzt mal aus dem Wasser rausspringen, aber da muss ich mit ganz oben sprechen, um das hinterher auch umzusetzen. Aber eine kurze Anekdote, als du eben sagtest, der Mann kommt, weil die Frau gesagt hat, wenn ich zum Coaching oder Therapie gehe, dann trennt sie sich. Das werde ich nie vergessen. Auch ziemlich zum Anfang meiner Zeit rief dann eine Dame an und mit, ja, geht um ein Beziehungscoaching und um Wertschätzung und Zuhören und füreinander da sein. Und ich war schon fast schockverliebt, dachte ich, wow, so eine tolle Frau. Also das, was die sich alles für Ziele setzt, und also wenn noch Magazin Single Fuß geschieden, wenn wir doch alle Frauen so wären, wie toll das wäre. Und zählte weiter und füreinander da sein, zwischen den Zeilen lesen, anderen kennen, reflektieren und so weiter. Und ja, dann Termin ausgemacht und so weiter und so fort. Und ich sehe, dann sehen wir uns in 2 Wochen. Und halte ich fest, dann sagt sie, nee, nicht ich, mein Mann. Also sie hat ihn quasi wie so ein Auto in die Kfz-Werkstatt, hier Blinker kaputt, Lack verkratzt und dann macht er so komische Geräusche. Also sie hat quasi die Checkliste 1:1 durchgegeben, wie sie dann eben ihren Traummann quasi in Atemcoaching haben wollte. Das fand ich auch, das war einer der lustigsten und tollsten Highlights, die ich je im Sinne von Schwierigkeit oder bei der Coaching hinterher war. Das fiel mir leider ein, als du von dem Paar-Coaching gesprochen hast.
Da fällt mir noch eine weitere Geschichte zu ein, weil das hat ja auch so ein bisschen was damit zu tun, dass man nicht genau genug nachgefragt hat und beide auf ganz anderen Ebenen die Dinge verstehen. Und das war auch relativ zum Beginn bei mir. Also da ist mir wirklich deutlich geworden, wie genau wir nachfragen müssen und wie viele Missverständnisse entstehen. Und zwar hatte ich eine Klientin, die kam wegen einer Essstörung. Und die hat dann immer von Essanfällen gesprochen. Und dann dachte ich, okay, Essanfälle, also Bulimie, ne?
Oh ja.
Genau. Und dann habe ich auch mit dem Bulimie-Manual angefangen. Und zwar auch wirklich mehrere Stunden. Und dann kam ich irgendwann zu dem Punkt und habe sie gefragt und wollte mit ihr arbeiten, wie ganz genau so ein Essanfall aussieht. Und was hat sie gesagt? Was ist für sie ein Essanfall? Eine halbe Erdbeere.
Aber nicht auf einmal habe ich.
Genau, nicht auf einmal. Und das heißt, wir waren überhaupt nicht im Bereich der Bulimie, wir waren ganz klar im Bereich der Magersucht. Und das war auch, ne, also so zu überlegen, und das merke ich auch, wenn man interkulturell arbeitet, ne, da fällt einem das mehr auf, wie wichtig es ist, ganz, ganz genau nachzufragen und nicht einfach davon auszugehen, dass die gleichen Wörter das Gleiche bedeuten, sondern wirklich immer wieder auch an zentralen Stellen den Bedeutungshintergrund und das Konkrete zu erfragen. Das habe ich da gelernt.
Und das ist wirklich was ich jetzt nicht als, in Anführungszeichen, Anfängerfehler abtun würde, sondern ich glaube, da kann sich jeder erfahrene Coach auch sagen, jo, stimmt, ist mir auch schon mal passiert. Ich hatte das mal mit einer total intelligenten und gleichzeitig ziemlich introvertierten Klientin, die halt immer so sehr ruhig war und kaum sich auskam, immer so ganz leise sprach und ich musste mal näher ranrücken, um überhaupt, also es war wirklich, war extrem spannend, das war das komplette Gegenteil von mir. Und wir suchten irgendeine Sache, für die sie brennt.
Was genau, Timo, war jetzt das Gegenteil? Sehr zurückgezogen oder sehr intelligent, wenn du sagst, das komplette Gegenteil?
Also zum einen war es die Haarlänge.
Die Zuhörer einen falschen Eindruck bekommen. Genau nachfragen will ich jetzt mal.
Die Frage lasse ich mal so stehen. Sehr schön. 1-0, perfekt. Jedenfalls ging es darum, irgendwas zu finden, wo sie mal verbrennt, aus sich rauskommt. Und ne, ich kann halt vielleicht tanzen oder malen oder, ne, aber da war ich mir so in Vorschlägen, habe bewusst mich mit Vorschlägen zurückgehalten und gefragt und exploriert und gemerkt, dass ich auch selber ein bisschen leiser gesprochen habe. Und irgendwann, naja, leuchteten, ist vielleicht übertrieben gesagt, aber so ein bisschen mehr Emotionen war in den Augen zu sehen. Und sie sagte dann, vielleicht schreibe ich ein Buch. Und ich habe mich schon riesig gefreut. Boah, check, jetzt hast du sie, jetzt hast du ihre Lebensaufgabe und brennt und alles. Und das war dann wiederum der Punkt, wo ich dann wieder zu sehr auf meiner Insel war. Und sie dann fragte, boah, und wie müsste das Buch aussehen, damit es ein richtiger Bestseller wird? Und ne, weil wenn ich schon ein Buch schreibe, dann ist ja der Bestseller so die Mindestanforderung.
Na klar.
Und dann guckt sie erst auf den Boden, dann mich dann wieder auf den Boden und sagt dann, ja, ich weiß gar nicht, ob ich es veröffentlichen möchte. Vielleicht schreibe ich es auch nur für mich selbst. Ja. Und da habe ich wieder gemerkt, so, okay, du lernst nie aus im Coaching. Also auch so Sachen wie eben in der anderen Folge, Stichwort Frühstücksbrettchen oder so. Und jetzt Buch, da denkst du, wow. Da denkst du, du kennst Menschen, du kannst zuhören und dann wieder auf einem ganz anderen Welt gewesen, wie eben mit der halben Erdbeere. Das ist schon echt spannend.
Genau, ne, und sich wirklich ins System reinbegeben und die Größe der Schritte wählen und auch tatsächlich zu gucken, was macht den glücklich, was macht mich glücklich. Ne? Also das erlebe ich ja auch oft, wenn ich zum Beispiel mit Familien arbeite, ne, dass Eltern große Sorgen um ihr Kind haben, weil sie denken, nur ihr Lebensweg, die müssen Akademiker werden. Ne? Oder wenn man das
sonst
und das
nicht hat. Sonst können sie nicht glücklich werden, genau.
Genau, dann können sie kein erfülltes Leben haben, weil das für sie die funktionierenden Wege sind, die dann dem Kind übergestülpt werden. Und da müssen wir, glaube ich, auch aufpassen. Das passiert natürlich jedem Menschen, ne? Und es ist ja auch eigentlich nett gemeint, dass man denkt, Mensch, das führt zum Erfolg, das habe ich für mich immer so erlebt. Ist man ja vielleicht auch ein bisschen blind, sich da wirklich zurückzuhalten und den anderen wirklich, wirklich seinen eigenen Weg finden zu lassen.
Und das eine ist die eigene Insel, wie jetzt Akademiker oder Berufsweg oder, keine Ahnung, Haus im Grünen versus Wohnung in der Stadt, hat ja beides Vor- und Nachteile. Aber eine ganz wichtige Komponente, die ich auch erlebe als wirklich häufige Gefahr oder auch ein Fettnäpfchen, häufig, also Fettnäpfchen, ein gut gemeintes Verhalten, was aber nicht gut ist, ist halt, wenn man als Coach gerade in einem Firmenkontext unterwegs ist, da ist ja meistens auch die Beraterrolle mit drin, wo man sagt, hey, du als Profi im Bereich X in der und der Branche, ich möchte eine Praxis für Psychotherapie auch machen, was kannst du mir raten? Dann wünsche ich mir Ratschläge und Fachwissen von dir. Und wenn ich aber nicht weiß, was ich beruflich machen möchte, dann wünsche ich mir die Offenheit von dir. Dann muss es nicht Psychotherapeut werden, dann kann ich auch Bäcker werden, wenn es mich glücklich macht. Und das finde ich halt in dieser Unternehmensberatungsrolle, in der ich ja auch bin, sehr herausfordernd, wenn du halt in der Branche bist, die du kennst, oder in einem Bereich, wie jetzt internationalen Vertrieb zum Beispiel, wo ich groß geworden bin, wo du unterwegs bist und die Lösung quasi für dich total sichtbar ist, aber es eben nicht sagen möchtest, so jetzt da ist sie, sondern halt so lange zu fragen, bis wirklich der andere sie dann eben selber auch für sich entdeckt. Und das ist ja ein typisch menschliches Verhalten. Ob ich einem Kind sage, nee, fass nicht auf die heiße Herdplatte, dann willst du das besonders wissen. Aber wenn ich die Hand nehme und sage, geh mal ganz vorsichtig ran, bis du die Wärme spürst und nimm die Hand weg, bevor es wehtut, dann hat das Kind es eben selber erlebt. Und wenn halt Kinder oder Mitarbeiter oder egal in welchem Kontext, Menschen einfach selber ihre Lösungen entdecken, dann sind die ja viel stärker akzeptiert und mit einer viel größeren Begeisterung auch dahinter, sie umzusetzen. Und das ist, glaube ich, was wir uns alle nochmal auf die Fahne schreiben dürfen, dass man eben nicht nur allgemein nicht, sondern auch sogar bei den Themen, die man gut kennt, nicht gut gemeinte Ratschläge geben sollte.
Ich glaube, das ist manchmal eins der schwierigsten Themen oder Herausforderungen in unseren Prozessen, dass wir glauben, eine gute Idee zu haben und die präsentieren zu wollen. Und ich erlebe das häufig so, dass ich dann auch gar nicht mehr richtig zuhöre, sondern dass ich nur darauf warte, dass der andere mir ein Stichwort gibt, wo ich jetzt sozusagen meine Idee unterbringen kann. Und ich bin gar nicht mehr richtig beim Klienten. Und das ist auch häufig in Supervision ein Thema. Und eine Technik, die manchen weiterhilft, ist, dass sie ihren Pulli nehmen oder ihr T-Shirt, sich hinten anlehnen und das T-Shirt über die Stuhllehne machen. Und immer, wenn sie dann sozusagen nach vorne gehen, ne, weil sie, dass sie dann sozusagen hier zurückgehalten werden oder eine kleine Musterunterbrechung haben, um es immer wieder mitzubekommen und sich daran zu erinnern, sich wirklich zurückzuhalten. Ne. Allerdings unterscheiden sich die Fachrichtungen ja auch. In der Verhaltenstherapie zum Beispiel ist es ja so, dass es sehr studienbasiert und dass man sagt, okay, die Studie sagt, das und das ist in dem und dem Fall wirklich hilfreich und dass unsere Rolle häufig ist, das dem Klienten gut beizubringen und zu erklären. Das heißt, da sind wir schon mit Ratschlägen dabei und es ist häufig der Weg, dass der Klient das begreift für sich und dann unserem Ratschlag folgt. In der Hypnotherapie haben wir die Strategie der Absichtslosigkeit, ne? Und da erlebe ich immer wieder, dass wenn man sich zurückhält, zu dem Punkt kommt, dass der Klient eine Idee hat, die so viel besser ist als die eigene und so viel besser zu ihm passt. Aber dazu muss man sich ein paar Mal zurückgehalten haben und widerlegt worden sein. Und je öfter ich das mache, desto leichter fällt es mir, weil immer wieder eigentlich die Erfahrung gemacht wird, dass der Klient so unheimlich kreativ ist und dass die Lösungswege so individuell sind, dass man eigentlich gar nicht drauf kommen kann. Und auch das Vertrauen zu haben, dass der Klient eine Lösung finden wird. Ne? Da nicht ungeduldig zu werden, sondern wirklich, wirklich Geduld zu haben.
Das war meine größte Herausforderung von der Führungskraft zum Coach. Früher war ich halt gewohnt, dass Leute mit ihren Fragen und Problemen kamen und meine Lösungen rausgingen. Und das eben auch möglichst schnell. Und das ist, glaube ich, eine Stärke von mir, in kurzer Zeit komplexe Dinge zu verstehen und eben dann Entscheidungen zu treffen. Aber das ist eben Coaching, wie du gerade perfekt beschrieben hast, natürlich genau andersrum. Und das finde ich aber auch spannend. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Gunther und mir. Er würde natürlich nie sagen, dass er Ratschläge gibt. Er macht allerhöchstens Angebote.
Gunther Schmidt meinst du, gell?
Ja. Er macht höchstens Angebote, aber die macht er eben auch reichlich. Mhm. Und das wird ja von den Klienten trotzdem als positiv wahrgenommen. Ich bin aber da, und das haben wir auch bei uns in der Ausbildung ganz klar so definiert, die Absichtslosigkeit, weil eben keine Idee kann so gut sein wie eine, die wirklich aus dem Klienten herauskommt mit all seinem Wissen, Erfahrungen, Werten, Verletzungen, die wir gar nicht kennen können. Insofern, das ist ganz, ganz wichtig, sich dieses persönliche Learning als Coach, sich da eben zurückzuhalten.
Genau, auch in eine gewisse Demut zu kommen, finde ich immer wieder. Finde ich wirklich ganz, ganz wichtig. Wir sind ja dann auch so ein bisschen bei dem Klienten nicht glauben oder so, ne? Und eine Sache, die mir auch mal aufgefallen ist, da war ich noch in der Ausbildung, also selber als Ausbildungsteilnehmerin. Und da war die Kollegin und die hat von einem Problem erzählt und hat immer gesagt, ja, also es ging darum, sie hat immer das Gefühl, sie ist zu langsam und so. Und dann haben wir alle überlegt, was könnte man machen? Und irgendwie nahm sie nicht so recht an. Also es waren eigentlich super Ideen dabei. Und irgendwann habe ich gefragt, sag mal, bist du denn da oder wie schnell bist du denn eigentlich? Und da meinte sie, nee, sie ist tatsächlich sehr verlangsamt. Das ist auch schon mal festgestellt worden. Das kommt auch in Tests raus, dass sie tatsächlich von der Denkgeschwindigkeit her und von der Umsetzungsgeschwindigkeit her ein Defizit hat. Und das heißt, alles, was wir ihr angeboten haben, hat ihr das eigentlich nur noch mehr verdeutlicht, weil sie innerlich gespürt hat, sie kann es nicht umsetzen. Und da ging es viel mehr darum, Umgangsstrategien zu finden dafür. Und das war auch was, ne? Nicht richtig nachgefragt zu haben oder es einfach nicht zu glauben, was die Person erzählt. Also direkt sozusagen in die Lösung zu springen, ja. Direkt zu sagen, nee, das stimmt doch gar nicht, kannst du doch ganz anders sehen und so. Und manche Sachen sind halt nicht nur einfach umzudeuten.
Das nenne ich in der Hypnosystemik oder in Gunther in der Hypnosystemik Restriktionsmodell. Dinge, die ich nicht ändern kann, ist es halt, dann geht es halt um einen guten Umgang damit. Und genau. Ich nenne es halt in Führungskräfteentwicklungen auch ganz oft die Gelassenheitsregel. Mhm. Was sicherlich nicht heißt, sich zurückzulehnen und jo, Firma läuft nicht, Mitarbeiter machen nicht, Kunden kaufen nicht, aber ich bin gelassen. Da ist es nicht gemeint, sondern wenn man eben feststellt, man kann tatsächlich etwas nicht ändern, aus welchen externen Gründen auch immer, dass man sich dann nicht sein Leben lang darüber ärgert, sondern eben dann einen guten Umgang damit findet, dass es halt gerade ist, wie es ist. Und gleichzeitig geht damit ja die Gefahr einher, dass eben, oder die Herausforderung, ähnlich bei Glaubenssätzen, das herauszufinden. Also ist es tatsächlich eine Restriktion oder habe ich nicht hart genug gekämpft, diesen Punkt eben zu finden. Und auch das ist ja entscheidend, dass ich da, wenn der Klient in dem Moment ist, kann ich das jetzt, keine Ahnung, ich brauche zwei neue Leute im Team. Und Betriebsrat sagt, nee, geht nicht, weil wir haben noch die und die Forderung, bevor die nicht durchgeht, gibt es keinen neuen Plan stellen. Dann kann man sagen, Restriktion, beim Ding kann man sich eh nicht einigen. Oder man kann sagen, hey, lass uns mal treffen, wie können wir es denn trotzdem irgendwie vielleicht hinbekommen? So, und dann geht's halt, ist auch da die nächste Gefahr, dass der Coach denkt, oh, ich habe so schlimme Erfahrungen mit Betriebsräten gemacht, Restriktion. Und der andere denkt, nee, mit denen kann man immer reden, gute Menschen, die wollen ja einfach nur das nur helfen. Es geht auf jeden Fall. Also dass man auch dort als Coach eben nicht seine Meinung in puncto Restriktion oder Nicht-Restriktion einbringt. Und wenn es tatsächlich eine Restriktion ist, also der Pinguin, der fliegen möchte, uns irgendwann einsieht, dass es eben nicht kann, dann eben zu sagen, jo, und jetzt geht's halt um den guten Umgang.
Ganz genau. Und der Zwischenschritt ist ja häufig die Akzeptanz. Und ich müsste mal gucken, ob ich die Studie noch finde. Ich habe sie kennengelernt vor Ewigkeiten, 2010 ist es, glaube ich, im Training emotionaler Kompetenzen Seminar von Matthias Berking genannt worden. Und zwar dürften Therapeuten und Klienten jeweils 20 Ziele nennen für den Prozess. Und jetzt kannst du mal raten, bei Therapeuten, das Ziel Akzeptanz, an welcher Stelle kam das, wenn ich es recht erinnere?
Da will ich nicht aus dem Fenster nehmen.
Also 4, so wie ich es erinnere. Mhm. Und bei Klienten, was würdest du tippen?
20?
Gar nicht.
Ja.
Also die Leute, die zu uns kommen, möchten natürlich Veränderung und selten geht es um Akzeptanz. Und das ist auch häufig nochmal ein großer Schritt, ne? Zu sagen, okay, ich akzeptiere, dass es so ist, auch wenn es für mich schwer und hart ist. Und manchmal muss es kommen, bevor wir dann die Umgangsstrategien entwickeln können. Genau. Und das heißt für uns aber auch, dass wir akzeptieren müssen und dass wir auch als Therapeuten und Coaches akzeptieren müssen, dass wir auch nicht alles in den Griff bekommen können und auch nicht immer die Größten sind, die die Welt verändern können mit ihren Klienten. Ist ja auch manchmal, ne, so eine Stolperfalle, würde ich sagen, dass man sich zu viel zutraut und dann auch viel zu hohe Ziele setzt, die der Klient nicht erreichen kann, weil es sich auch für uns super anfühlt, wenn wir das eben schaffen. Aber es führt letzten Endes dazu, dass der Klient immer wieder ein Misserfolgserleben hat. Und hier dann auch in der Realität zu bleiben, finde ich ganz, ganz wichtig.
Eine weitere Gefahr, vor die ich unsere Hörer warnen möchte, ist, wenn man so in der Coaching-Ausbildung ist oder gerade fertig geworden ist, dass man dann denkt, so, jetzt muss ich aber möglichst viele Methoden und Interventionen in diesen einen Coaching reinballern, weil der hat ja bezahlt und ich will ja auch ein richtig, richtig tolles Coaching daraus machen. Und man dann von einem zum nächsten springt, auch wieder in bester Absicht, gar keine Frage, aber nichts richtig zu Ende macht oder der Klient dann total verwirrt rauskommt, weil er halt gar nicht weiß zwischen den ganzen Techniken, die jetzt gerade eingeflossen sind, was er jetzt wie machen soll. Also das heißt, für mich wäre wichtig, um das kurz zusammenzufassen, auf der einen Seite bei sich zu sein im mentalen Zustand, dass man jetzt nicht nebenbei an Kinder, Eltern, Abend-, Wochenendplanung, E-Mail, Postfach denkt und gleichzeitig und vielleicht noch sogar vielleicht mehr als bei sich zu bleiben, beim Klienten zu sein, dass man alles andere quasi gedanklich abschirmt. Und dann eben auch, klar kann man jetzt über Mikroexpressionen und Körpersprache und tausend Sachen stundenlang referieren, aber wenn ich in einer echten Verbindung bin mit meinem Klienten, dann merke ich ja gerade, ist er überfordert, ist es zu schnell, ist er unterfordert, was braucht er eigentlich? Und das wäre auch nochmal ein Tipp, versucht nicht möglichst viele Techniken in eine Sitzung zu packen, sondern bleibt beim Klienten, fragt zwischendrin, macht das Sinn, was wir hier tun? Vor irgendeiner abgefahrenen Technik, ist es okay, wärst du bereit für ein Experiment, was vielleicht ein bisschen emotional werden dürfte oder vielleicht kurz anzureißen, wie die Technik sein könnte? Ich hatte mal in der Industrie mit Bodenankern gearbeitet, um Ressourcen aufzubauen für irgendeine wichtige, was nicht, Verhandlung oder Führungssituation. Und da hatte ich einen so einen Schwaben, der sagte, geh her, Schlage, sind eigentlich ein ganz netter, aber sie glauben doch im Ernst, dass ich mir auf so einen Zettel draufstelle. Also da vorher rauszufinden, was macht der andere mit? Man war halt ein promovierter Ingenieur, Ende 50. Das ist sicherlich was anderes, als wenn ich jetzt einem Sozialpädagogen sage, hey, fühl dich mal, da hast du die Ressource, stell dich drauf. Also diesen Kontakt zu behalten zu meinem Klienten und eben auch vorher abzuholen, ihn einzubinden, ein Team durch die Sachen dann durchzumanövrieren.
Absolut. Und auch hier immer wieder in den Kontakt zu gehen und in die Feedback-Schleife und den Klienten wirklich zu fragen, ob er noch was braucht, ob das für ihn ein vielversprechender Weg ist, ob wir das weiter, ne? Und auch nach den Stunden, ich hole mir häufig ein Feedback, was hat besonders gut geholfen, was können wir nächstes Mal besser machen. Das ist völlig okay und da justiert man sich aufeinander ein und differenziert den Prozess aus. Und das ist vielleicht auch ein Fehler. Ich würde es wirklich als Fehler bezeichnen und damit machen wir es vielleicht irgendwie rund, zu glauben, dass man alles wissen muss oder alles können muss als Coach, ne? Und auch da geht man raus aus dem Kontakt, sondern hier wirklich authentisch und realistisch zu sein und auch deutlich und spürbar machen zu lassen. Auch das, was wir hier machen, ist ein Prozess. Auch ich weiß nicht alles. Sie sind kompetent, Sie wissen, was Sie brauchen und wir machen das hier absolut gemeinsam. Und ich glaube, dass das ein viel besseres Arbeiten ist und auch ganz viel Druck rausnimmt und auf der Bindungs- und Beziehungsebene eigentlich das erleben und die Erfahrung hervorruft, die eigentlich total hilfreich sind für unseren Klienten. Und auch da in der Realität und in der Authentizität zu bleiben. Auch nur das ist ja echte Bindung und echter Kontakt.
Das ist für mich der Schlüssel, den du gesagt hast und der jetzt am Ende der Podcast-Folge all das zusammenfasst, was wir vorher schon angesprochen haben, nämlich: Wenn ich in einem guten Zustand bin, was nicht heißen muss, ich sage, Chaka, ich kann alles, aber wirklich mir den Zustand vielleicht auch in einem Coaching zu erarbeiten, was ist das perfekte Mischverhältnis aus Ruhe, aus Konzentration, aus bei mir zu sein, beim anderen zu sein und mit diesem perfekten Mischverhältnis, diesen Zustand, Körper zu ankern und dann in das Coaching reinzugehen, was nicht arrogant sein soll, ich kann alles, aber auch nicht zu unterwürfig, ich bin nicht gut genug und kann es sowieso noch nicht. Doch da kenne ich Leute, 25 Jahre im Coaching, 50 Fortbildungen. Ja, nee, aber Geld nehmen kann ich dafür noch nicht. Da brauche ich noch ein bisschen mehr Erfahrung. Also da das gesunde Mischverhältnis zu finden und mit diesem perfekten eigenen Zustand dann ins Coaching reinzugehen. Das habe ich auch in sämtlichen Führungskräfteentwicklungen oder Verhandlungstrainings oder wo auch immer. Wie möchte ich dann sein? Wie kann ich den Zustand abrufen? Wie kann ich ihn speichern und damit abrufbar machen? Und dann geht's los. Die Haltung des Nichtwissens, der Allparteilichkeit, zurückhalten mit, auch wenn sie gut gemeint sind, Ratschlägen, die klare Auftragsklärung und eben auch genau zu wissen, wo man hin möchte, aber nicht das eigene Ziel zu verfolgen, sondern immer den Klienten dabei zu unterstützen, sein Ziel, seine Lösungen zu erreichen, auch wenn sie vielleicht anders sind als meine Lösungen, aber ich lebe ja nicht sein Leben und habe auch nicht sein Leben gelebt. Das heißt, nicht meine Lösungen müssen die besten sein für ihn und sein Coaching-Anliegen.
Und wenn ich dir so zuhöre, Timo, dann fällt mir auf, dass unser Podcast-Name aktiv zugehört. Eigentlich ganz viel von dem widerspiegelt. Zum einen die Mischung, zuhören, aktiv sein und vor allem immer wieder wirklich das Zuhören und beim Klienten sein, ne, was für unsere Prozesse häufig wirklich der Schlüssel ist. Ist mir noch gar nicht so aufgefallen, aber wenn wir die Fehler zusammennehmen, dann ist es, wenn wir von der guten Mischung und vom Zuhören abweichen, dann kann es schnell kritisch werden sozusagen. Also das wäre sozusagen auf der Metaebene der Tipp oder die Leitvorstellung eventuell könnte es sein, mit allem, was da drin enthalten ist.
Und das Wort, aber auch die Haltung, die sich daraus ableitet, ja, in meinem Leben heißt Verbindung. Mhm. Absichtslose Verbindung.
Mhm. Wunderbar. So,
dann
lassen wir stehen
euch
für heute, oder?
Für die Verbindung, für das Zuhören. Ich freue mich auf die Kommentare und vielleicht noch ein paar Ergänzungen, was euch schon mal oder in euren Supervisionsgruppen aufgekommen ist, was noch beim Coaching schief gehen kann und vor allem, wie man es zukünftig besser machen könnte. Danke fürs Zuhören.
Danke euch.